Lesen. Zeitig aufstehen. Das war ein Kriterium. Zeitig im Morgengrauen. Und dann mit flauem Magen hinausfahren aufs Land, wo der Onkel einen Weingarten hatte. Das war im Oktober. Die Verwandtschaft kam da zusammen. Die Onkel und Tanten lasen die Zeilen ab, schnitten die Trauben und warfen sie in den Kübel. Und wir Kinder krochen unter den Stöcken durch, trugen die vollen Kübel auf den Anhänger und leerten sie in den Holztrog. Sie lasen Zeile für Zeile. Wir sprangen von Zeile zu Zeile. Einmal fing die Mutter einen Feldhamster, der es in die Hand biss. Wir bissen in die Trauben wie in einen Maiskolben. Wir fuhren mit dem Traktor bis zum Keller. Dort wurden die Trauben gepresst. Da verwandelten sich die Trauben in Geruch. Die erste Verwandlung. Der Saft rann über die Bretter und tropfte in die Rinne. Der Onkel maß dort und verkündete bedeutungsvoll den Zuckergehalt. Ein gutes Jahr. Wir tranken den Saft. Er trieb die Verdauung. Das war die zweite Tageshälfte. Das große Essen am Tisch des Onkels, die Verwandtengespräche. Lesen ist mit Veltliner verbunden. Und Veltliner mit Doppelliterflaschen. Und die Doppler mit Viertellitergläsern mit Henkel. Mein Vater hat mit mir Wetten gewonnen. Im Stadionbad habe ich als Vierjähriger aus der Zeitung vorgelesen. Wer es nicht geglaubt hat, musste zahlen. Vater brachte mir Lesen bei mit der Ganzwörtermethode. Er schrieb Wörter bunt auf Kärtchen. Zufallsmusiker oder Prostituierte im Seniorenalter. Taschenspieler oder Erweckungskirchenprediger. Studenten oder Nachtclubärzte. Ehemalige Transvestiten oder ausgediente Jungjournalisten. So beginnt eine der ersten Aufzählungen in Tram 83. Das sind die Besucher des Tram, dieses Jazzschuppens in der fiktiven afrikanischen Stadt. Lauter Zeitangaben, lauter Menschen im Übergang. Das Tram ist ein Ort des Übergangs. In Wien heißt das Tramway. Die ganze Welt findet sich ein im Tram. Sexbesessene oder abtrünnige Rebellen, Grubenarbeiter oder Warlords, Kindersoldaten oder Entwicklungshelfer, Aushilfskellnerinnen und Touristen. Schon auf den ersten Seiten finden sich alle Stereotypen zu Afrika versammelt. Versammelt im Tram, um verwandelt zu werden. Ausbeutung und Kolonialismus, Lebenslust und Unbedarftheit. Der Lesekreis arbeitete sich ab am Tram. Wo könnte der Ort sein? Welche Geschichte steht dahinter? Was ist zwischen diesen beiden Männern, dem Schriftsteller und dem Gauner? Einer spannt dem anderen die Frau aus, einer gibt dem anderen eine Wohnung. Ist das Vertrauen? Ist das Feindschaft? Ist das Respekt? Ist das Verachtung? Die Gegensätze fallen zusammen im Tram. Diese mühsamen Aufzählungen, diese absurden Aufzählungen, soll das musikalisch sein, wie es im Klappentext steht? Ich denke an Dantes göttliche Komödie. Die Aufzählung der Bewohner jener Inseln im schwarzen Wasser, die flüchtigen Begegnungen, die Aufzählung all der Untaten der Höllenbewohner, das Ergötzen des Lesers an den Untaten, das ganze Werk als Präsentation der Untaten, die ganze Konstruktion als Präsentation der Unmenschen. Dante Alighieri hat mit dieser Aufzählung des Abseitigen ganz Italien erobert und vereint. Er hat die Sprache vereint. Das moderne Italienisch aus dem Abseitigen. Das Herumirren im Abseitigen auf der Suche nach der Geliebten. Durchkämmung des Abseitigen aus Liebe. Abenteuer am Rand der Welt aus Liebe. Das Tram ist ein Jenseitsort, der täglich aufgesucht wird. Tram 83 von Fiston Mwanza Mujila. In Wien gibt es 71 Trambeilinien, in Graz, wo Fiston wohnt, nur 23. Das Tram als Ort der Liebe. Die Kellnerinnen und die Toiletten. Noch eine musikalische Aufzählung. Die Kategorien von Frauen, die nach Liebe suchen und Lebensunterhalt. Die Männer, Liebe und Lebensunterhalt. Der Gauner und der Dichter. Du liest das anders, sagt der Lesekreis. Du bist ein Autor. Ich bin ein Leser, sage ich. Ich lese Literatur, nicht Realien. Ich lese keine Klappentexte und Autorenbiografien. Wir haben ja Literatur. Es genügt zu lesen. Was wird hier aufgebaut? Was heißt Suche nach Liebe? Auch bei Dante. Warum diese außerirdische Szenerie? Ich hol dir jeden Stern. Warum diese Dramatik? Immer diese aufleuchtenden Hoffnungen, die dann wieder ins Lakonische zusammenfallen. So ist es eben. Was soll man schon machen? Das Tram ist ein monströser Mechanismus, betrieben von monströsen Figuren in langen Aufzählungen. Diese monströse Mühle weckt Hoffnungen. Lass uns Liebe machen. Wie viel nimmst du für eine Massage? Aber die Hoffnungen sind kurz. Sie führen bis zur Toilette oder bis zum nächsten oder übernächsten Tag. Dann fallen sie wieder zusammen. Sogar die Texte des Autors entstehen, wie man redet. In kürzester Zeit sind Romanen und Dramen entstanden und zugleich auch wieder überholt und verworfen. Sein Lesevortrag mündet in eine Schlägerei. Der Autor wird verprügelt und dann wieder gerettet. Schließlich kommen sie in einer Bosheit gegen den General überein. Die Bosheit wird perfide. Die Rache wird gemein. Der Schauplatz, das Tram, droht gänzlich unterzugehen. Die Geschichte, die Flucht versandet. Was sagt die Uhr? So ist kurzes Innehalten, kurze Unterbrechung der kleinen und großen Hoffnungen und Gemeinheiten. Was sagt die Uhr? Holt uns wieder herunter. Was sagt die Uhr? Erdet uns wieder. Aber auf welchen Boden? Ist die Zeit ein Boden? Wie lange noch? Wie viel Zeit haben wir noch? Hat es sich ausgezahlt? Steht es dafür? Ich bleibe dabei. Tram 83 hat eine metaphysische Perspektive. Unsere kleinen und größeren Händel, unser Auf und Ab, unsere Beschäftigungen, unsere Bedürfnisse, unsere Verfasstheit. Im Anfang war der Stein. Man tut, als würde man leben. Kann das wahr sein? Kann das alles wahr sein? Ist das auszuhalten? Können Menschen so leben? Ist Afrika wirklich so? Wie halten Menschen das aus? Der Lesekreis meint, deshalb kommen die Menschen nach Europa. Wir sind der Fluchtpunkt. In Europa mündet dieses Surreale. Ich aber sage euch, die Geschichte kommt ja aus Europa. Genau genommen aus Graz, vor Jahren Kulturhauptstadt. Ist es denn die Geschichte unserer Vorstellungen? Führt uns der afrikanische Dichter vor, wie wir uns Afrika träumen? Sind es gar unsere Händel, unsere Gier? Sind wir selbst gepackt am Hals unseres Entsetzens? Gepackt an unserem Ekel? Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Kommt aus Afrika die Botschaft unserer Nichtigkeit? Aus der Wiege der Menschheit die Relativierung des Menschen? Das Vorläufige des menschlichen Wesens? Man tut, als würde man leben. Man überlebt mit Mühe und pflegt seinen Genuss, ohne Geist und Ziel, aber dafür mit Lust. So kommt das Leben aus Afrika, meinen wir. So kommt das Leben auf uns. So gebärdet sich das Leben. Viel Getöse, aber kein Sinn. Viel Lärm, aber für nichts. Mimikry von Leben. Dahintappen im Finstern. Verstrickt in Zeiten. Das Dram ist die metaphysische Achse, um die unsere Vorstellungen von der Welt und unsere Verstrickungen in ihr rotieren. Die Achse ins Jenseits voller Übermut. Wie einst Orpheus entlang dieser Achse in die Unterwelt gestiegen ist. Die Achse der Musik, die quer durch den Kosmos verläuft. So you think you can tell heaven from hell, was sagt die Uhr. Ticking away the moments that make up a dull day. So begann Trinitatis in der Felsenkirche nach dem Weckerläuten, Glockenläuten, Unruheschlag mittels Klanghölzern. You fritter and waste the hours in an offhand way. Die Zeit ändert sich, wird leer und bleibt stehen. Einige sangen mit, einige waren vorbereitet auf Pink Floyd. Aber die Zeit blieb stehen, als das Lied zu Ende ging und ich zur Seite trat und in die Gemeinde sah und sie zu mir. Nun wurde etwas erwartet und lag etwas in der Luft. Ein kurzer Übergang, die Zeit rumpelte. Das Lied war zu Ende und die Messe begann. Wie beginnt die Messe? Die Gläubigen erwarteten es, also begann es. Und es ging so weiter. Zur Seite treten, Übergang, Zeitgerumpel, das Kyrie, das Gloria, der Psalm. Und nun das Evangelium, ein kurzer Johannestext. Ich hatte bloß zwei Wörter mit, hingegeben und gesandt. Das, was der Vater mit dem Sohn gemacht hat, Didomi, und Apostello, ich hatte tatsächlich nicht mehr als diese zwei Wörter. Hatte sechs Lieder und zwei Worte. Der Vater, der den Sohn gibt, stellt die antike Welt auf den Kopf. Auch die jüdische Welt steht am Kopf. Nicht mehr bringt der Mensch Gott das Opfer dar, die Gabe, sondern Gott opfert den Menschen. Das ist unser Gottesverständnis. Wann werden die Kirchenmusiker endlich aufhören, die Gabenbereitung Opferung zu nennen? Wann werden die Gläubigen endlich aufhören, eine Messe zahlen zu wollen? Sie wollen Gottes Gabe an uns bezahlen. Seine Sohnesgabe. Mir dreht es jedes Mal den Magen um. Der Geist stülpt sich um vor einem 10-Euro-Stein in der Sakristei. Aber in der Höhlenkirche waren einige ehemalige Muslime in der Bank. Sie waren gerade wegen dieser Gabe des Vaters an die Welt Christen geworden. Und da entstand aus diesen beiden Worten, die ich in der linken und rechten Hand hatte, ein Gottesbild auf den Menschen zu. Eine Gottesbewegung, die sich in der Menschenbewegung fortsetzt. Und die Übersetzung der einen Bewegung in die andere. Das sagte ich nicht, das konnte ich nicht sagen. Die Übersetzung ereignete sich in jenem Schritt zur Seite. Sie erging in jener Unterbrechung. Das Zeitrumpeln war das Scharnier der unsichtbaren Bewegung in die Sicht- und Hörbare. Und die Bewegung wurde sichtbar in jenen Gläubigen in den Bänken, die gesandt waren. Das war der Rumpler. The time is gone. The song is over. Thought I'd something more to say. Erst bei der Gabenbereitung legte ich die Alba an und die afrikanische Stola, die selbstgemachte Stola in afrikanischen Farben. Gib uns Augen und Ohren für die Schönheit der Schöpfung, las ich im Hochgebet. Lass uns nicht verloren gehen in ihrer unermesslichen Weite. Wurde auch hier die Richtung umgedreht. Nicht wir Menschen produzieren und steuern, gefährden und korrigieren unsere Gefährdungen, sondern wir blicken in die Tiefe der Schöpfung und bitten, lass uns forschen nach unserem Platz in ihrer Ordnung. Sie haben noch nicht bemerkt, dass das Hochgebet selbst formuliert ist. aber es ist bereits in Funktion. Der Übergang geschieht. An der Schwelle stehen einige Kinder, die gerade erst ihre Erstkommunion hatten und nun die Zweit- oder Drittkommunion. Sie ministrieren dem Übergang. Ebenso wie eine junge Neugefirmte. Ebenso wie die Familien der Neugetauften, die aus Teheran stammen und aus Shiraz. Ebenso wie eine Suchende, die ihre pfarrliche Heimat verloren hat und nun an der freien Luft ist. Ebenso wie eine Dame, die von Dämonen befreit wurde. Ebenso wie eine junge Wahrheitssucherin, die die Spur der Propheten gefunden und sich und ihren Sohn zurückgebracht hat. Und neben ihr ihr Mann, auf der Spur von Pink Floyd. So meine absurde Aufzählung. Die Zeit, die bleibt, liest Giorgio Agamben bei Apostel Paulus. Liest er bei den ersten 10 Worten des Römerbriefs. Zu diesen 10 Worten ein ganzes Buch. Das Zehnerwort. Was wird Jimmy dazu sagen? Heute war die zusammengedrängte Zeit. Dieser Schritt zur Seite, der Blick in die Erwartungen, mit bloß 2 Worten in der Hand. In diesem Schritt kommen Propheten und Apostel zusammen. Mag sein, dass Propheten selten sind, aber Propheten kommen wieder. Schau auf Elia, schau auf Petrus und Paulus. How I wish you were here.